Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich darf euch auch alle grüßen. Es ist immer wieder schön, dass wir zusammen auch diesen Gottesdienst begehen dürfen, auch hier in Bern. Und darf euch ganz lieb grüßen, natürlich auch von meiner Frau, die ihr jetzt schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen habt. Ne? Früher so, anfangs, als auch unsere Kinder noch klein waren, da waren wir immer wieder mal auch zusammen hier, auch als Familie. Aber wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Ne? Und seitdem, aber wie gesagt, seid ganz, ganz lieb gegrüßt. So, ich will jetzt gar nicht viele Worte verlieren, sondern wir wollen weitermachen. Das heißt weitermachen. Manch einer, der wird vor 3 Wochen, glaube ich, war es, oder ist es sogar schon 4 Wochen her, gar nicht hier gewesen sein. Und manch einer, der vor 3, 4 Wochen hier war, der ist heute nicht da. Aber ich hoffe, es tut der Sache trotzdem keinen Abbruch. Jedenfalls wollen wir weitermachen mit Ahab, dem boshaften König Israels, und seiner Frau Isabel, die ja sogar noch boshafter war als ihr Herr Gemahl. Und im ersten Teil, wie gesagt, 3, 4 Wochen liegt das schon wieder zurück. Im ersten Teil, da hatten wir gesehen, wie Ahab, dieser König Israels, ne, des Nordreiches Israel, Israel war ja damals geteilt, das Nordreich mit Samaria als Hauptstadt und das Südreich Juda mit Jerusalem als Hauptstadt. Und dieser Ahab, er war König über Samaria, sprich über das Nordreich Israel. Und da hatten wir gesehen, wie eben Ahab diesen kanaanitischen Baalskult praktisch zur Staatsreligion in Israel erhoben hatte. Und Isabel, seine Frau, da eine treibende Kraft war, da sie nämlich selber aus dieser Religion stammte. Sie war ja die Tochter eines phönizischen Königs, der auch zugleich Priester, also Baalspriester war. So, und wir haben dann gesehen, wie Elia von Gott beauftragt wurde, diesem schändlichen, ja, Treiben ein Ende zu setzen, was mit der Tötung der Baalspriester auf dem Karmel seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Und als daraufhin Elia fliehen musste, da ihm Isabel Rache geschworen hatte, da trat Gott zu Elia heran mit folgenden Anweisungen, die ich an dieser Stelle wiederholen will, um damit jetzt an den ersten Teil anzuknüpfen. Und das finden wir im ersten Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 15 bis 17, die hatten wir, wie gesagt, im ersten Teil gelesen. Damit sind wir praktisch zum Abschluss gekommen. Und da will ich jetzt den Faden wieder aufgreifen. 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 15 bis 17. Aber der Herr, also Jahwe, sprach zu ihm, also zu Elia, der mittlerweile geflohen war, da ihm Isabel mit dem Tod drohte. Und Gott erscheint jetzt diesem Elia und spricht zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Aram, das war eben das damalige Reich im heutigen Syrien gelegen, mit Damaskus als Hauptstadt. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben, und Elisa, den Sohn Saphats von Abel-Mecholla, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, und das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Stelle, 1. Könige, Kapitel 19, Vers 17, die uns dann am Ende der heutigen Botschaft dann nochmal wieder vor Augen geführt wird, eine Prophezeiung, auf die jetzt alles hin zusteuert. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels, diesem zukünftigen König von Aram, entflieht, den soll Jehu, dem zukünftigen König von Israel, töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. So, und diese hier genannten Namen, nämlich Hazael, Jehu und Elisa, die solltet ihr euch ja merken. Ne? Das war ja die Hausaufgabe. Ne? Hätte eigentlich fragen sollen vorher. Jetzt macht es ja keinen Sinn mehr. Ja. Also diese Namen solltet ihr euch ja merken, da diese eben jetzt im weiteren Verlauf noch eine weitere Rolle spielen werden. So, Elia, der große Prophet Elia, er ward jetzt durch diese Begegnung mit Gott ja wieder ermutigt, wieder gestärkt und er tat, wie ihm befohlen wurde. Und er hatte ja geglaubt, damals nach diesen Geschehnissen auf den auf dem Berg Karmel mit der Tötung der Baalspriester und so weiter und so fort. Und da hatte er ja geglaubt, ja, er stand praktisch allein auf weiter Flur. Aber Gott hatte ja 7000 gottesfürchtiger Männer vor der Ausrottung bewahrt und obendrein Elia signalisiert, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs jederzeit die Fäden der Welt- und Heilsgeschichte in seinen Händen hält. Und wohl dem, liebe Geschwister, wohl dem, der das glaubt und wohl dem, der darauf vertraut. Elia hat es geglaubt und im Vertrauen auf Gottes Wort seinen Dienst wieder aufgenommen. Und liebe Geschwister, ja, sollte das nicht auch uns ermutigen? Auch bei allen Rückschlägen in unserem Leben oder auch in unserem Dienst, dennoch getrost und gestärkt auf Gott zu schauen, in der Gewissheit und im festen Glauben, dass Gott mit allem zum Ziel kommt, mit allem und somit auch mit seiner Gemeinde und somit auch mit dir und mit mir. Ja, und wie ging es hier weiter mit Elia, mit Ahab und mit Isabel? Israel wurde inzwischen durch die Aramäer bedroht und auch angegriffen. Und trotz der Gottlosigkeit Israels und seines Königs schenkte Gott interessanterweise den Israeliten den Sieg. Was abermals eine Verherrlichung Gottes beinhaltete, die Ahab ja eigentlich die Augen hätte öffnen sollen, wie schon damals zuvor bei diesen Geschehnissen auf dem Berg Karmel, als die Baalspriester getötet wurden. Und so auch hier, so steht es hier in Kapitel 20 geschrieben, 1. Könige, Kapitel 20 in Vers 13, aber siehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sprach, so spricht der Herr, hast du diesen ganzen großen Haufen gesehen? Damit waren die Streitkräfte Arams gemeint, ja, die nun bedrohlich vor den Toren Samarias standen. Siehe, ich will ihn heute in deine Hand geben, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, was bitte brauchte es denn noch mehr? Was bitte brauchte es noch mehr, um zu erkennen, dass es nur einen Gott gibt und dass das der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist? Ja, genau der Gott, den der Vater von Ahab, ne, und er selbst verstoßen hatte. Aber, Ahab gleicht den Menschen, die Gott zwar erkennen, ja in ihrem Leben sogar erfahren, die durchaus auch mit Gottes Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Langmut, mit seiner Gnade und Barmherzigkeit konfrontiert werden, aber einfach nicht begreifen oder wohl auch nicht begreifen wollen, dass Gott ja keine Almosen will, sondern Gehorsam. Keine Zeremonie, sondern Glauben. Keine Frömmlereien, sondern Hingabe. Ja, Gott will dein Herz und kein Lippenbekenntnis. Und somit weiter hier im Text. Gott hatte Ahab ausrichten lassen. Lesen wir es in Vers 28. Kapitel 20, Vers 28. Wo dann geschrieben steht, so spricht der Herr, und jetzt kommt's, weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge,
und nicht ein Gott der Talebenden, so habe ich diese ganze große Menge in deine Hand gegeben, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Ja, die Aramäer, sie hatten bei einer Begebenheit kurz zuvor ja behauptet, dass Gott, der Gott Israels, lediglich so ein lokaler Gott sei, ja, einer von vielen, und dieser sei halt nur ein Gott der Berge und weiter nichts. Und damit, mit dieser Behauptung, hat man Gott, ja den Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, degradiert und hochgradig beleidigt. Und somit sollte sich Gott sowohl den Aramäern gegenüber als auch Israel und seinem König Ahab gegenüber verherrlichen und bezeugen, dass er der Herr aller Herren und einzig wahre Schöpfergott ist. Von wegen nur ein Gott der Berge. Nein, es ist der Schöpfer der Himmel und Erde, der Gott aller Götter, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Schöpfer des ganzen Universums. Und damit verbunden war jetzt ein Bann. Ein Bann über Gottes Feinde, der beinhaltete, dass dieser hochspurige König von Aram, der sich derart über Gott erhob und diesen beleidigte, unbedingt, ja geradezu zwingend getötet werden musste. Wie einst bei der Eroberung des verheißenen Landes Kanaan, ne? Damals, als die Kinder Israels aus Ägypten ausgezogen sind und dann in das verheißene Land kamen und Kanaan einnehmen sollten, da gab es ja auch die Anweisung Gottes. Ich will mal zwei Stellen lesen aus dem 5. Buch Mose. Zum einen Kapitel 7, Vers 2. 5. Mose, Kapitel 7, Vers 2. Wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, sie, das heißt diese verschiedensten Stämme Kanaans, die in diesem Gebiet einst lebten, wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, so sollst du unbedingt, das war keine Empfehlung, das war ein Befehl, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Und das hatte natürlich seinen Grund, ja. Und das Gleiche finden wir in Kapitel 20, Vers 16, 5. Mose, Kapitel 20, Vers 16. Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr dein Gott dir zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Das war der Bann Gottes über die Feinde Israels. Und das lag natürlich begründet, in diesem Götzendienst, den ja auch die Kanaaniter damals verstrickt war. Damit verbunden war zugleich der Schutz für Israel, dass sie nicht selber, ne, dann von diesen Göttern vereinnahmt werden, wenn die im Land bleiben. Und genau das wurde Israel ja letztendlich auch zum Verhängnis, weil man diesen gebotenen Bann Gottes nicht in die Tat umgesetzt hat. Man hat die Kanaaniter ja eben nicht gänzlich ausgerottet. Und das wurde ihnen letztendlich zum Fallstrick. Dadurch kam dann auch der Götzendienst unter das Volk Israel. Wie gesagt, das war jetzt nur mal so nebenbei. Und wir dürfen, wenn es eben um den Bann Gottes geht, nicht verkennen, dass ja Gott den Krieg geführt und den Sieg eingefahren hat. Und dann gilt es auch in allen Dingen, ob man das jetzt versteht oder nicht, so gilt es auch in allen Dingen, Gottes Anweisungen Folge zu leisten, ist das doch schließlich auch Bestandteil seiner Verherrlichung. Das heißt, hier geht es nicht um Nachsicht. Hier geht es um Vorsicht, hier geht es um Weitsicht, hier geht es nicht um Gnade, sondern um Gericht, nicht um Menschlichkeit, sondern um Gottesfurcht, nicht um Toleranz, sondern um Schutz, um Macht und um Sicherheit. Aber Obacht, nicht, dass jetzt jemand meint, ne, jetzt gnadenlos auf alles Unchristliche dreinschlagen zu können, ne, sei es verbal oder auch leibhaftig, nein. Zum einen leben wir in einer ganz, ganz anderen Zeit, ne? Wir leben im Neuen Testament. Wir leben in der Zeit der Gnade, in welcher wir unsere Feinde lieben und vor allem zum Glauben an den Herrn Jesus führen sollen. Und zum anderen ist dein persönlicher Rachefeldzug noch lange nicht Gottes Kampf, so dass dir auch jedwede Legitimation fehlt, dich in deinem Hass und in deiner Rache auf Gott berufen zu können. Er hat dir mit keinem Wort geboten, einen Bann über deine Feinde zu vollstrecken. Ne? Also halt die Beine flach. Gegen diesen Bann kommen wir zurück, hier auf diese Geschehnisse zu sprechen. Gegen diesen Bann jedoch erwies sich Ahab als ungehorsam, der nicht göttlich, sondern menschlich denkt, nicht geistlich gesinnt ist, sondern materiell, zumal er ja jetzt auch gar nicht aus Nächstenliebe den König von Aram verschonte, nein, sondern ganz einfach, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Also wir sehen, ihm fehlte der wirkliche Glaube, ihm fehlte der Gehorsam, ihm fehlte die Hingabe, ja, ihm fehlte die geistliche Verbindung zu Gott, der sich ihm doch zum wiederholten Male zu erkennen gegeben hatte. Denn entgegen dem Wort Gottes schloss Ahab einen Bund mit dem König von Aram. Kapitel 20, Vers 34. Kapitel 20, Vers 34. Und Ben-Hadad, so der Name des damaligen Königs über Aram, und Ben-Hadad sprach: Die Städte, die mein Vater deinem Vater weggenommen hat, will ich dir wiedergeben. Und du kannst dir Märkte in Damaskus anlegen, wie es mein Vater in Samaria getan hat. Und daraufhin antwortete Ahab: Ich aber lasse dich unter diesen Bedingungen frei. Und er machte einen Bund mit ihm und ließ ihn frei. Und daraufhin erfolgt das Wort Gottes an Ahab aus dem Munde eines Propheten, Vers 42. Er aber, dieser Prophet, sprach zu Ahab: So spricht der Herr, weil du den Mann aus deiner Hand entkommen lassen hast, den ich mit dem Bann belegt habe, soll dein Leben für sein Leben und dein Volk für sein Volk haften. Und die Reaktion von Ahab, nachdem ihm der Prophet mit diesem seinem Ungehorsam konfrontiert hatte, lässt erneut auf seinen schäbigen Charakter schließen, denn anstatt jetzt seine Schuld einzugestehen und Buße zu tun, lesen wir in Vers 43, und der König von Israel ging missmutig und zornig nach Hause und kam nach Samaria. Missmutig und zornig. Ja, auf sich selbst, mit der Erkenntnis zu bereuen, um Vergebung zu flehen und es in Zukunft besser zu machen. In diesem Fall wären ja sein Missmut und sein Zorn sogar geboten, aber nein, Ahab ist missmutig gegen Gott und zornig gegen den Propheten, der ihm dieses Urteil überbracht hatte. Ja, Ahab gleicht einem Kind, das ständig seine Mutter bespuckt und seinen Vater vors Schienbein tritt und dann noch missmutig darüber ist, wenn die Mama den Kochlöffel schwingt und der Papa die Mama anfeuert. Ahabs Siege waren schließlich nicht sein Verdienst und auch keine Folge der militärischen Stärke Israels, sondern lagen einzig und allein im Willen Gottes begründet. Aber Ahab ließ sich gegen den Willen Gottes, der ihm doch diese Siege geschenkt hatte, verleiten, mit dem geschlagenen Feind, der den Gott Israels zuvor aufs Äußerste gelästert hatte, einen Vertrag zu schließen, ohne Gott auch nur ansatzweise in die Entscheidung mit einzubeziehen. Und somit zu Kapitel 21 und den weiteren Sünden Ahabs und seiner Frau. Kapitel 21, Vers 1. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jezreelit, tut mir leid, ein weiterer Name, den ihr euch merken müsst, ja? Naboth, der Jezreelit, hatte einen Weinberg in Jezreel neben dem Palast Ahabs des Königs von Samaria. Also wir müssen ja sehen, ne? Ich meine, wie heutzutage auch, man hat so seinen Regierungssitz, das war in Samaria, da war der Thron, aber darüber hinaus hatte man ja noch Landsitze, Sommersitze, Paläste und was weiß ich nicht was und so hier auch. So ist von einem Palast von Ahab die Rede, der sich nicht in Samaria befand, in der Hauptstadt, sondern in Jezreel. So, und da hatte dieser Naboth in unmittelbarer Nähe dieses Palastes, hatte dieser einen Weinberg. So, und dann geht es weiter. Hier die Verse 2 und 3, Kapitel 21. Und Ahab redete mit Naboth und sprach, gib mir deinen Weinberg. Ich will einen Gemüsegarten daraus machen, weil er so nahe an meinem Haus liegt. Und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Oder wenn es dir gefällt, will ich dir Geld dafür geben, so viel er wert ist. Aber Naboth, und ich flechte jetzt mal ein, Naboth, dieser sture Bock. Ja? Aber Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Ja, und zunächst einmal darf man sich ja wirklich fragen, warum Naboth nur so stur war. Schließlich hatte ihn der König freundlich gefragt und ihm auch ein großzügiges Angebot unterbreitet. Und das Ansinnen, aus einem Weinberg einen Gemüsegarten zu machen, na, das sollte doch jeden verantwortlich denkenden Menschen, ne, erfreuen. Aber nein, Naboth hat keine Freude. Aber nicht, weil er lieber Wein hatte als Gemüse, nein, sondern weil er ein gottesfürchtiger Mann war, der schlicht und ergreifend einfach nur das Gebot Gottes einhielt, das den Verkauf von Land, das sich im Familienbesitz befand, verbot. Das hatte erbschaftliche Gründe, zumal Naboth ja noch Kinder hatte, ne? Auch noch Söhne hatte, die dann die Erben dieses Grundstückes ja wären. Wie gesagt, das hatte erbschaftliche Gründe und dieses Gebot lesen wir jetzt nicht, ich sage euch nur die Stelle. Dieses Gebot findet man unter anderem im vierten Buch Mose in Kapitel 36. Das hat den Verkauf von Besitztum, ne, was weiter vererbt werden sollte, was man selber vererbt bekommen hatte, was also in dieser Familie, in diesen Generationen sich befand, dieses Besitztum sollte nicht verkauft werden. Das hat Gott verboten. So, 4. Mose, Kapitel 36. So, und deswegen bezieht sich Naboth hier ja auch auf Gott, indem er nämlich sagt, das lasse der Herr fern von mir sein. Mit anderen Worten, kein Geld der Welt. Noch so ein verlockendes Angebot, auch kein Gutschein für den Kauf von Biogemüse, nein, nichts. Nichts könnte Naboth verleiten, gegen Gottes Wort zu verstoßen. Ja, dieser Naboth, so unscheinbar, aber unendlich treu, so wie viele Geschwister auch heutzutage, unscheinbar und fast verborgen, aber in aller Treue und Demut ihren Dienst tun und Gott verherrlichen. Ahab hingegen, das pure Gegenstück zu Naboth, ist irgendwie sogar noch drollig, ja schon fast bemitleidenswert. Er reißt das Land nämlich jetzt nicht einfach an sich, sondern er legt sich tief beleidigt ins Bett und heult sich eins ins Kopfkissen. Ja, es ist interessant. Kapitel 21, Vers 4. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig, um des Wortes willen, dass Naboth, der Jezreelit, zu ihm gesprochen hatte, ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts.
Genau so habe ich das früher auch gemacht.
Ja. Nur eben mit dem Unterschied, dass ich kein König war, ne, sondern der kleine Bruder von Norbert. Ne? Aber genau so.
Aber Isabel. Isabel, dieser Hexe, der entgeht aber auch gar nichts. Und sie gibt sich keineswegs damit zufrieden, dass Naboth sich weigert, sein Land abzugeben. Nee. Hier lesen wir es weiter, die Verse 5 bis 7. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm: Warum bist du so missmutig und isst nichts? Und er sprach zu ihr: Ich habe mit Naboth, dem Jesraeliten, geredet und zu ihm gesagt: Gib mir deinen Weinberg um Geld, oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach: Ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isabel zu ihm: Zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Mutes. Ich will dir den Weinberg Naboths des Jesraeliten verschaffen. Ja, diese Frau, ne, hatten wir letztes Mal schon gesagt, ne? Wer hat hier die Hosen an? Diese Frau, die Isabel, die war wahrlich aus anderem Holz geschnitzt. Skrupellos, gottlos und bald auch kopflos, wie es ihr tragisches Ende schildert. Sie zettelte eine Verschwörung an, infolgedessen Naboth getötet wurde. Und dann heißt es in Vers 16, als nun Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte er sich auf, um zum Weinberg Naboths des Jesraeliten hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Und wir sehen, die Reaktion von Ahab, die verdeutlicht abermals, dass ihm das Schicksal von Naboth auch ziemlich egal war. Ja, ganz im Gegenteil, er erfreut sich seines blutig und zu Unrecht erworbenen Besitzes. Und daraufhin wurde Elia von Gott berufen, um Ahab in die Verantwortung zu nehmen und das Gericht über ihn und seiner Frau anzukündigen. Kapitel 21, die Verse 17 bis 19. Aber das Wort des Herrn erging an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen: Mache dich auf und geh hinab Ahab entgegen, dem König von Israel, der in Samaria ist. Siehe, er ist im Weinberg Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Du sollst aber zu ihm sagen: So spricht der Herr, hast du gemordet und in Besitz genommen? Und du sollst weiter mit ihm reden und sagen: So spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken, ja, das deinige. Und wenn auch Isabel die treibende Kraft dahinter war, so war Ahab dennoch voll verantwortlich für das, was geschah. Er war schließlich der König und er hatte alle Macht, um auch seine Frau zu bändigen und in die Schranken zu weisen. Und das Wort Gottes aus dem Munde von Elia erging dann an Ahab wie folgt, Vers 21. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen. Und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel. Dann Vers 23, Vers 24. Und auch über Isabel redete der Herr und sprach: Die Hunde sollen Isabel fressen vor der Festungsmauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Boah. Guten Appetit, ne? Ja. Aber bei dieser blutrünstigen Prophezeiung, ja, da werden wir konfrontiert mit dem heiligen und gerechten Zorn Gottes, der lange, lange genug dem Treiben Ahabs und Isabels zugeschaut hatte.
Ja, Gott ist langmütig, Gott ist geduldig und Gott ist barmherzig, aber er kann und wird die Sünde nicht ungestraft lassen. Und in den folgenden Versen, dann wird dann noch einmal Ahabs Verantwortung auch erwähnt. So lesen wir in den Versen 25 und 26, hier aus Kapitel 21, Vers 25, Vers 26, gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viele Gräuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Und hier wird nochmals betont, ja, dass ihn seine heidnische Frau zwar anstachelte und verführte, ihn das aber keineswegs entschuldigt, da er bereitwillig diese Gräuel verübte. Und letztendlich, und das gilt bis heute, liebe Geschwister, letztendlich steht sowieso ein jeder für sich selbst in der Verantwortung. Und wohl dem, der Mut und Rückgrat besitzt, auch gegen den Zeitgeist zu schwimmen und auch in einem gottlosen Umfeld dem Herrn treu ergeben zu sein. Ja, und jetzt ist es interessant, dass Ahab tatsächlich seine Schandtat bereut und man mag es ja fast gar nicht glauben, sogar Buße tut. Vers 27, hier weiter, Kapitel 21, Vers 27. Als aber Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still ein. Ja. Diesmal läuft Ahab also nicht zu Isabel, um zu petzen, und er heult sich auch nicht eins ins Kopfkissen. Nein, er ist auch nicht zornig und auch nicht missmutig, sondern einfach nur entsetzt, traurig, tief bewegt, geschockt und in sich gekehrt. Das Zerreißen seiner Kleider, das Fasten und das Umlegen eines Sacktuches entsprach ja den Gebräuchen über Kummer, Schrecken, Trauer und Buße. Und es steht mir überhaupt nicht zu, jetzt zu beurteilen, ob Ahab jetzt wirklich dahingehend Buße tat, da er sich gegen den Gott Israels versündigt hatte, das war ja schließlich nicht das erste Mal, oder ob er nur entsetzt war über die angekündigte Strafe. Aber Tatsache ist, dass Gott selbst in seiner Langmut, in seiner Güte und in seiner Barmherzigkeit das unausweichliche Gericht tatsächlich noch einmal hinauszögert, ähnlich wie damals bei Ninive. Und so auch hier. Da lesen wir die Verse 28 und 29. Vers 28, Vers 29. Da erging das Wort des Herrn an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Nein, erst zu Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Gott spricht hier nicht direkt zu Ahab. Nein, 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 zu groß. Zu groß war die Kluft zwischen dem heiligen Gott und den Schandtaten Ahabs. Und das Gericht als solches, das bleibt auch bestehen. Da gibt es kein Zurück mehr. Aber Gott nimmt Ahabs Reue ernst. Und er erweist ihm seine Gnade. So dass erst über 10 Jahre nach dieser Verheißung und auch erst nach dem Tod von Ahab sein Geschlecht ausgerottet werden sollte. Ja, mit anderen Worten, Gott erspart Ahab den persönlichen Schmerz, die Ausrottung seiner Familie noch selbst mit ansehen zu müssen. Und damit, nein, machen wir nicht Schluss, aber damit machen wir einen kleinen Zeitsprung von ungefähr 3 Jahren. 3 Jahre währte Gott Ahab Ruhe. 3 Jahre Zeit der Gnade, bis ihm das angekündigte Gericht treffen sollte. Und dies geschah, als Ahab sich mit dem König von Juda, also dem Südreich, vereinte, um gegen die Aramäer Krieg zu führen. Und ein Prophet namens Micha hatte Ahab noch eindringlich gewarnt. Er solle nicht mit in den Krieg ziehen, aber Ahab wollte nicht glauben. Er schenkte dem Wort Gottes aus diesem Propheten kein Gehör und er schlug die Warnung in den Wind und zog in den Krieg. Das kann man alles in Kapitel 22 nachlesen, was wir jetzt der Zeit halber natürlich nicht tun werden. Es endet jedenfalls mit dem Tod Ahabs. Kapitel 22, Vers 35. Aber der Kampf wurde immer heftiger. Ahab wurde bereits verwundet, ja. Und dann heißt es, aber der Kampf wurde immer heftiger an jenem Tag. So blieb der König auf dem Streitwagen stehen, den Aramäern gegenüber. Und er starb am Abend. Und das Blut floss von der Wunde mitten in den Streitwagen. Und nun kommen die blutleckenden Hunde ins Spiel, ganz nach dem, wie es vorhergesagt war, dass die Hunde das Blut Ahabs lecken sollten. Und so lesen wir dann in Vers 38. Und als man den Streitwagen beim Teich von Samaria wusch, da leckten die Hunde sein Blut, während die Huren dort badeten nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Und dass hier nebst den blutleckenden Hunden auch noch badende Huren erwähnt werden, das wird wohl daran liegen, dass Ahab Zeit seines Lebens geistliche Hurerei betrieben hatte. Ja, die Gerichte Gottes haben durchaus ihre Symbolkraft, denn sie sollen zugleich auch als Warnung verstanden werden. Ja, und zu guter Letzt, König Ahab ist tot. Zu guter Letzt wollen wir noch beleuchten, wie jetzt auch nach seinem Tod sich auch die Gerichtsandrohung an Isabel und dem Geschlecht Ahabs erfüllen sollte. Und dazu müssen wir ins zweite Buch der Könige blicken und da lesen wir von Joram. Joram, dem Sohn Ahabs, der nun König über Israel werden sollte. Und ich hatte ja gesagt, dass noch ein paar Namen hinzukommen werden. Und dieser Joram war jetzt nicht einmal der direkte Nachfolger seines Vaters, da nämlich zunächst einmal sein älterer Bruder logischerweise den Thron erbte, doch dieser starb bereits recht früh, so dass Joram diesen beerbte. Und so heißt es dann im zweiten Buch der Könige, Kapitel 3, Vers 1, zweite Könige, Kapitel 3, Vers 1, und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria. Ja, und dann kommt es eben zu einem Ereignis, das uns an die Prophezeiung aus 1. Könige, Kapitel 19, Vers 17 erinnern lässt und den Namen, die ihr euch habt merken sollen. Könnt ihr euch noch an Hazael, Jehu und Elisa erinnern? Nun, Elia hatte ungefähr 10 Jahre zuvor, 10 Jahre sind jetzt vergangen, ja? Ungefähr 10 Jahre zuvor hatte Elia von Gott den Auftrag erhalten, nach Damaskus zu gehen, um dort einen gewissen oder besser gesagt gewissenlosen Hazael zum König über Aram zu salben. Und dieser Hazael sollte jetzt tatsächlich gut 10 Jahre nach dieser Verheißung König der Aramäer werden, gegen den Joram, der Sohn Ahabs, im Krieg verwundet wurde. Aber wohlgemerkt, nur verwundet und nicht getötet. Und wie hieß es in dieser Prophezeiung? Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht. Und das ist geschehen. Joram konnte fliehen, wenn auch verwundet. Aber er konnte dem Schwert Hazaels entfliehen. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und jetzt lesen wir im zweiten Buch der Könige in Kapitel 8, Vers 29. Nachdem nachdem Joram von Hazael verwundet wurde, 2. Könige, Kapitel 8, Vers 29, da kehrte der König Joram, das war der Sohn von Ahab, ne, zurück, um sich in Jezreel heilen zu lassen. Von den Wunden, die ihm die Aramäer in Ramat geschlagen hatten, als er mit Hazael, dem König von Aram, kämpfte. Wir kommen der Sache immer näher. Und wenn wir hier auch noch von Jezreel hören, ja, er kehrte zurück, wohin? Nach Jezreel, um sich dort von seinen Wunden heilen zu lassen, dann sollte uns das an Naboth und seinem Weinberg erinnern, der nun auch noch eine Rolle spielen sollte, weit über 10 Jahre, nach allem, was dermaleinst geschehen war. Und des Weiteren wurde in diesem Zusammenhang mit der Prophezeiung aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19, Elia ja nicht nur zu Hazael gesandt, sondern er sollte auch einen Mann namens Jehu zum König über Israel salben. Und im Zuge dessen hieß es ja, und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und genau das sollte sich jetzt über 10 Jahre später erfüllen. Elisa, der Nachfolger von Elia, salbte, als jetzt Joram verwundet da niederlag, diesen Jehu zum König, obwohl dieser ja gar nicht der rechtmäßige Thronfolger war und der rechtmäßige König ja auch noch lebte. Das war also eine Revolte. Und so heißt es im zweiten Buch der Könige in Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. 2. Könige, Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Elisa aber, der Prophet, rief einen der Prophetensöhne und sprach zu ihm, gürte deine Lenden und nimm diese Ölflasche mit dir und geh hin nach Ramoth in Gilead. Und wenn du dahin kommst, so schau, wo Jehu ist, der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimsis, und geh hinein und lass ihn aufstehen aus der Mitte seiner Brüder und führe ihn in die innerste Kammer und nimm die Ölflasche und gieße sie auf sein Haupt aus und sprich, so spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Der rechtmäßige König lebt noch. Und er ist kein Sohn von diesem König. Er hat mit der Thronfolge überhaupt gar nichts zu tun. Aber Gott spricht, ich habe dich zum König gesalbt und du sollst die Tür öffnen und fliehen und dich nicht aufhalten. Klar, es war eine Revolte, ja? So, und daraufhin erfolgt dann das Wort an Jehu. Er sollte ja nicht umsonst König werden, ja? Und dann erfolgt das Wort Gottes an Jehu, lesen wir weiter, Kapitel 9, ab Vers 6, 6b. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über das Volk des Herrn über Israel. So, und jetzt kommt der Befehl, und du, Jehu, und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, erschlagen. So will ich das Blut der Propheten meiner Knechte und das Blut aller Knechte des Herrn an Isabel rächen. Ja, das ganze Haus Ahab soll umkommen und ich will von Ahab alles ausrotten, was männlich ist, sowohl Mündige als auch Unmündige in Israel. Und dann noch Vers 10. Und die Hunde, da kommen sie wieder, diese blutleckenden Hunde, ne? Was mag das für eine Rasse gewesen sein, ja? Und die Hunde sollen Isabel fressen auf dem Acker von Jezreel und niemand soll sie begraben. Wie lautete die Prophezeiung? Wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wo soll Isabel sterben? auf dem Acker von Jezreel, also dort, wo sich einst der Weinberg von Naboth befand, dessen Tod Isabel in Auftrag gegeben hatte. Und wie prophezeit, tötete Jehu den noch amtierenden König und Sohn Ahabs, der zuvor von Hazael verwundet wurde. Und so lesen wir weiter hier, Kapitel 9, die Verse 22, also ab Vers 22. Als nun Joram, der Sohn Ahabs, ne, und amtierende König von Israel, als nun Joram den Jehu kommen sah, da sprach er: Jehu, bedeutet das Friede? Er aber sprach: Was Friede? Bei all den Hurereien und Zaubereien deiner Mutter Isabel? Da wandte sich Joram zur Flucht. Aber Jehu nahm den Bogen in die Hand und schoss Joram zwischen die Schultern, so dass der Pfeil durch sein Herz fuhr und er in seinen Streitwagen sank. Und Jehu sprach zu Bedeka, seinem Wagenkämpfer: Nimm ihn und wirf ihn auf das Ackerfeld Nabots des Jezreeliten. Denn denke daran, wie wir, ich und du, nebeneinander hinter seinem Vater Ahab herritten, als der Herr diesen Ausspruch über ihn tat. Fürwahr, das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne habe ich gestern gesehen, spricht der Herr. Und ich werde es dir auf diesem Acker vergelten, spricht der Herr. So nimm ihn nun und wirf ihn auf den Acker nach dem Wort des Herrn. Merken wir, Gottes Wort erfüllt sich bis ins kleinste Detail. Denn sollte Gott etwas sagen und nicht tun? Und glaubt mir, liebe Geschwister, dieses Prinzip, das gilt nicht nur für die große Weltgeschichte und für das weltumspannende Heilswerk Gottes, sondern das gilt in gleicher Weise für jede einzelne Verheißung aus seinem Wort, welche auch dir und mir und jedem Kind Gottes gegeben ist. Und dass zum wiederholten Male auch Naboth genannt wird, das verdeutlicht, dass es sich bei Naboth um einen gottesfürchtigen Mann gehandelt hat, der in Treue zu Gott sein Erbteil nicht an Ahab verkaufen wollte. Und das nochmals, nicht weil er den König nicht mochte und auch nicht, weil er so sehr an seinem Weinberg hing und Gemüse verachtete, nein, sondern einfach aus Treue zu Gott und aus Gehorsam zu seinem Wort. Diese seine Treue bezahlte Naboth mit seinem Tod. Aber sein Tod wurde gerecht und Naboth ist beim Herrn. Er wird die Ewigkeit weder in einem Gemüsegarten noch in einem Weinberg verbringen, ne? Sondern im Garten Gottes, dem herrlichsten Platz im ganzen Universum. Das ist der Lohn Gottes an einen jeden, der glaubt und unserem Herrn Jesus Christus treu ergeben ist. Ja, und wie sollte es Isabel ergehen, der schrecklichsten von allen? Auch sie sollte ihrer gerechten Strafe nicht entkommen. Und auch bei ihrem Tod sollte der ehemalige Weinberg von Naboth eine Rolle spielen. Weiter, Kapitel 9, die Verse 30 bis 36. Als nun Jehu, ne, der jetzt den König Joram getötet hatte, als nun Jehu nach Jezreel kam und Isabel dies hörte, da schminkte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Und als Jehu in das Tor kam, da sprach sie: Ist es Simri gut ergangen, der seinen Herrn ermordete? Das war eine Anspielung auf einen Königsmörder namens Simri, womit sie eben hier diesen Jehu des Königsmordes bezichtigte. Das heißt, sie wusste sehr wohl, was geschehen war. Ja? Da schaute er zum Fenster empor und sprach: Wer hält es mit mir? Wer? Da sahen zwei oder drei Kämmerer zu ihm hinab und er sprach: Stürzt sie herab. Und sie stürzten sich hinunter. Oh, oh, jetzt müsst ihr wieder hören. Dass die Wände und die Pferde mit ihrem Blut bespritzt wurden. Tut mir leid, steht hier, ja. Und er zertrat sie. Ich vermute mal mit dem Pferd, ne? Und er zertrat sie. Und als er hineinkam und gegessen und getrunken hatte, mein Zeit, unser einer hätte sich fünfmal übergeben, ne? Und der ist noch fröhlich, isst und trinkt. Und als er hineinkam und gegessen und getrunken hatte, da sprach er, seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist ja die Tochter eines Königs. So, und jetzt, habt ihr gut aufgepasst? Seht nach ihr und begrabt sie. Aber wie hieß die Prophezeiung? Was wurde verheißen? Kapitel 9, Vers 10. Und die Hunde sollen Isabel fressen auf dem Acker von Jezreel und niemand soll sie begraben. Aha, er gibt den Befehl, seht nach dieser Verfluchten, schließlich ist sie die Tochter eines Königs, begrabt sie. Als sie aber hingingen, um sie zu begraben, da fanden sie nichts mehr von ihr, als nur den Schädel, die Füße und die Handflächen. Und sie kamen wieder und berichteten es ihm. Er aber sprach, ha, das ist ja das Wort des Herrn, dass er durch seinen Knecht Elia, den Tisbiter, geredet hat, als er sprach, auf dem Acker Jezreels sollen die Hunde das Fleisch der Isabel fressen. Über Jahre hinweg ließ die Erfüllung des Wortes Gottes auf sich warten. Aber wenn die Zeit reif ist, liebe Geschwister, gibt es kein Zurück und kein Entkommen. Wie töricht, wenn man glaubt, es gibt keinen Gott. Und wie fatal, wenn man meint, Gott würde die Sünde ungestraft lassen. Und auch die ganze männliche Nachkommenschaft Ahab sollte nach dem Wort Gottes hin gänzlich ausgerottet werden. Und das wird im zweiten Buch der Könige in Kapitel 10 beschrieben. Und im Zuge dessen lautet es in den Versen 10 und 11, 2. Könige, Kapitel 10, Vers 10, Vers 11, so erkennt nun, dass kein Wort des Herrn auf die Erde gefallen ist, dass der Herr gegen das Haus Ahabs geredet hat, sondern der Herr hat getan, was er durch seinen Knecht Elia geredet hat. Und Jehu erschlug in Jezreel alle übrig gebliebenen vom Haus Ahabs und seine Gewaltigen, seine Vertrauten und seine Minister, so dass ihm nicht einer übrig blieb, der entkommen wäre. Und dann noch Vers 17. Und als er nach Samaria kam, erschlug er alles, was von Ahab in Samaria noch übrig war, bis er ihn vertilgt hatte, gemäß dem Wort des Herrn, das er zu Elia geredet hatte. Das waren Stationen aus dem Leben Ahabs, die uns alle vor Augen führen sollten, dass mit Gott und seinem Wort nicht zu spaßen ist. Gottes Wort ist Wahrheit und wohl dem, der daran glaubt, darauf vertraut und danach lebt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir können immer wieder nur staunen. Staunen auch über das Heilshandeln des allmächtigen Vaters, Herr. Wir können nur staunen und in gleicher Weise einfach nur Dank sagen. Dank sagen, wie wir den roten Faden der Heilsgeschichte ja in der Bibel verfolgen dürfen, indem ja auch wir mit verwoben sind, Herr. Wir wollen dir Dank sagen von Herzen, dass du uns die Augen geöffnet hast, das Herz geöffnet hast für dein Reden. Das kam ja gar nicht aus uns heraus, dass wir uns das irgendwie intellektuell angeeignet hätten, dass wir gedacht hätten, ah, jetzt ist es aber Zeit, sich zu bekehren. Nein, du hast es uns geschenkt. Es ist ein Geheimnis. Du hast unsere Herzen geöffnet für dein Reden. Du hast uns diese Erkenntnis geschenkt, Buße zu tun, mit der Sünde zu brechen und alles abzuladen am Kreuz von Golgatha. Und Herr Jesus, hab von Herzen Dank, dass du diesen Weg gegangen bist ans Kreuz, um unsere Schuld zu tragen, so dass wir jetzt innerhalb dieser Gemeinde sagen können, ja, wir sind erlöst, wir sind Kinder Gottes und du kommst mit uns ins Ziel. O Herr, hab Lob und Dank dafür. Amen. Amen.